Nach der ersten Wohnung hat man so einen gewissen Blutgeleckt-Effekt. Wenn man die erste Wohnung gekauft hat, wenn man einmal dieses Spiel durch hat, beim Notar war, verstanden hat, worauf es ankommt, die erste Miete reinkommt, dann will man weitermachen. So war das bei mir auch. Und dann wächst man mit seinen Aufgaben, man wird mutiger, man macht weiter.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg noch mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich habe heute eine Gästin da, die nicht so ganz direkt was fürs Thema Leadership jetzt mitbringt, aber irgendwie doch. Denn am Ende des Tages bist du eine Persönlichkeit und am Ende des Tages geht es darum, dass du auch immer wieder guckst, wo gibt es andere Lebensbereiche, wo du wachsen kannst, wo du vielleicht auch vorsorgen kannst. Und das ist auch das Stichwort. Ich habe Sophie Neef dabei. Sie ist eigentlich Psychologin, aber sie ist heute inzwischen eine sehr, sehr erfolgreiche Immobilieninvestorin und Gründerin von Immo Stardust. Sie ist ohne ein geerbtes Vermögen direkt irgendwie in den Immobilienmarkt gekommen. Und ich frage sie dazu eine ganze Menge gleich, weil das ist nämlich super spannend, wie man nämlich, vor allen Dingen, weil es da viele Mythen gibt und wie man vor allen Dingen sich sukzessive, auch ohne erstmal am Anfang Know-how und diese Hürden, diese mentalen Hürden auch abbauen kann, damit wirklich auch sich in die Altersvorsorge oder aber grundsätzlich auch in eine andere finanzielle Aufstellung begeben kann. Ich heiße dich sehr herzlich willkommen, liebe Sophie. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die liebe Anmoderation, Christine. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich finde dich sehr, sehr faszinierend, weil ich verfolge dich so ein bisschen in Social Media und finde das immer sehr, sehr spannend, wenn Menschen einfach zeigen, wie es gehen kann. Ja, und du bist da für mich so ein Beispiel, kommst eigentlich, wenn du nicht, ich habe es gerade gesagt, kommst eigentlich beruflich aus einem anderen Bereich und hast dir aber das Wissen dann irgendwie angeeignet, sodass du davon heute eben vor allen Dingen auch Frauen viel mitgibst. Und das ist auch so ein bisschen das Stichwort für die erste Frage. Denn ich frage mal ganz gern alle meine Gästinnen, wie oder wenn du an das Thema Female Leadership denkst, was kommt dir da für ein Bild oder vielleicht auch für ein Gefühl aktuell?
Ja, das ist eine spannende Frage. Tatsächlich die Waage. Also klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde eine Waage sehr treffend, weil Frauen haben für mich die Stärke, die ich tatsächlich öfter bei Frauen beobachte, dass sie besser im Aushandeln sind. Im Aushandeln zwischen auf der einen Seite sehen, das Ganze rundum, ja, auch so eine gewisse emotionale Zugänglichkeit für Themen, für Menschen und auf der anderen Seite aber auch so ein pragmatisches nach vorne bringen und immer wieder reflektieren, was wiegt vielleicht gerade zu viel, wem will ich mehr Aufmerksamkeit schenken oder welchem Themenbereich und dieses Aushandeln, dieses Reflektieren und irgendwie dieses Rundum, also sowohl die emotionalen Themen mitnehmen, aber eben auch pragmatisch schauen, okay, mit Mut vorangehen. Und da so eine gewisse Beständigkeit aushandeln, finde ich, ist was, worin Frauen oftmals vielleicht einen Tick besser sind.
Sehr, sehr cool. Ja, das bestätigen ehrlicherweise auch Studien. Also gerade dieser Weitblick, den du auch gerade beschrieben hast, ne, so diese Sachen im Blick und im Weitblick zu haben, sehr, sehr cool, dass du es auch so wahrnimmst. Und das ist auch so ein Stück weit das Thema, was zumindest auch dich in deinem Bereich ja auch beschäftigt, das Thema Weitblick. Ja, wenn wir so ein bisschen gucken, was ist eigentlich in ein paar Jahren? Wie möchte ich dann eigentlich leben? Wie möchte ich eigentlich, dass es mir gut geht? Oder was ist dafür heute wichtig? Und du bist ja, ich habe es angekündigt oder gesagt, du bist eigentlich Psychologin. Wie kam es dazu, dass du heute wirklich voll den Fokus auf das Thema Immobilien hast?
Ja, das war tatsächlich total der Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war im zweiten Job angekommen und war nicht so richtig happy. Also klassische Konzernkarriere. Ich habe mich dann auch schon während des Studiums ein bisschen weiter entfernt von der reinen Psychologie. Habe ein Studium gemacht und ein Masterstudium gleich Human Factors, Mensch-Maschine-Interaktion. Da kann man sich vielleicht ein bisschen mehr drunter vorstellen. Und bin dann schon ein bisschen technischer abgewandert, war dann in der Medizintechnik in einem großen Konzern, dann in einer IT-Agentur. So, und das sind natürlich so Positionen, da sitzt man gut im Sattel, man hat ein gutes Gehalt, man kann sich auch entwickeln, aber mir ging das alles immer zu langsam und zu zäh und zu wenig Mut, zu wenig Investitionslust auch tatsächlich, muss ich sagen. Und da war einfach eine gewisse Unzufriedenheit, die sich dann eben auch mit dem zweiten Job nicht abstellen hat lassen und auch mit dem dritten nicht, also aller guter Dinge sind drei. Und dann kam Corona. Und in Corona war ich viel im Homeoffice, Corona-bedingt, und habe im Homeoffice, dadurch, dass ich auch keine Kinder habe, da war man, glaube ich, ein bisschen privilegierter. Also ich beneide niemanden, der in der Zeit das Ganze zu Hause managen musste mit Kindern. Aber dadurch konnte man so ein bisschen nach rechts und links schauen. Und dann hatte ich tatsächlich auf YouTube wurde mir ein Werbevideo angezeigt zum Thema, kauf doch eine Wohnung, mach das langfristig, versuch die möglichst günstig unter Marktwert einzukaufen. Und dann hast du im Endeffekt eine Mieteinnahme, demgegenüber steht eine Bankrate. Wenn du es gut machst, dann musst du eigentlich kaum monatlich was zuzahlen und kannst dadurch weiter wachsen und musst halt dein monatliches Haushaltseinkommen nicht belasten. Also du bleibst eigentlich flexibel, hast eben nicht diese horrende Kreditschuld, die man so vom Eigenheim kennt, und baust dir aber langfristig Vermögen auf. Und das Geld kommt eben nicht von dir, sondern von der Bank. Und das musste ich erstmal alles verstehen. Also ich habe wirklich diese eine Minute gesehen und habe das sacken lassen und dachte mir, Mensch, das klingt eigentlich wirklich nach einer ziemlich guten Idee. Und also zum einen natürlich aus dem Aspekt Altersvorsorge, aber auch aus dem Aspekt, mir könnte das Spaß machen. Und du hast ja gerade selber Female Leadership angesprochen. Spaß ist, glaube ich, ein Faktor oder eine gewisse Form von Passion, was man auch nicht vernachlässigen sollte, wenn man langfristig etwas machen möchte. Und ich, dadurch, dass ich Psychologin bin, habe Immobilien gleich als so ein People-Business gesehen. Ich dachte, cool, da habe ich so verschiedene Stakeholder, Mieter, die verschiedene Interessen haben, natürlich die Bank, aber auch Makler, Maklerin. Und das fand ich einfach total spannend zu sagen, man hat irgendwie so einen Wert, der ist physisch vorhanden, da kann man verhandeln, da kann man entwickeln, auch mit der Mietpartei zusammen, langfristig und sich ein Vermögen aufbauen, finanziell unabhängig werden. Das war für mich einfach ja, eine sehr, sehr coole Mischung. Da habe ich mich da so reingefuchst.
Ja. Klingt nach einem Jackpot, so wie du es beschreibst, ja. ja, und das ist ja auch dieses Phänomen, was du auch sagst, ja, gerade wenn wir so diesen Unterschied auch immer wieder mit ETF, Altersvorsorge, was, ne, ohne Frage Diversität ist oder sich zu diversifizieren, gerade so auch in Altersvorsorge, ist unheimlich wichtig. Gleichermaßen, glaube ich, setzen zu wenig noch in den Bereich Immobilie und haben einfach diesen Trick, den du ja, also was heißt Trick, aber dieses, das, wie das einfach funktioniert, oft gar nicht für sich im Kopf, dass sie einfach wirklich gucken können, dass sie, wenn sie es gut machen, wenig Ausgaben wirklich tatsächlich im Monat haben und das relativ deckungsgleich ist mit den Finanzierungsraten, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Jetzt arbeitest du ja auch mit sehr, sehr vielen Frauen. Also es ist eigentlich relativ, so du bist eigentlich jetzt so 5 Jahre vielleicht, 6 Jahre vielleicht wahrscheinlich, ne, so in diesem Immobilienbereich.
Also ich habe 21 angefangen, mich wirklich weiterzubilden, berufsbegleitend. Also ich war noch Vollzeit angestellt und habe in dem Jahr auch meine ersten Immobilien gekauft. Und selbstständig bin ich erst seit letztem Jahr.
In wenigen Tagen gibt's wirklich endlich alle Infos zum nächsten Durchgang unseres 12-wöchigen Female Leadership Programms. Wenn du dir mehr Selbstvertrauen, mehr Führungs-Know-how, mehr Souveränität wünschst, dann ist dieses Programm genau das Richtige. Trag dich jetzt unverbindlich auf die Warteliste ein und erhalte Ende Oktober alles per E-Mail. In den Shownotes findest du den Link für die Warteliste.
Ja, und dann hast du angefangen, auch das an Frauen weiterzugeben oder hauptsächlich Frauen. Ich glaube, es sind auch unterschiedliche Bereiche. Was hat das für dich vielleicht auch verändert, wenn du jetzt sagst, so damals zu Corona oder ist ja noch gar nicht so lange her, ehrlicherweise, hat das so ein bisschen so aus der Passion für dich selber, dass es Spaß macht und dann so zu sagen, hey, aber ich möchte gern mein Know-how, weil für mich hat es ja funktioniert, möchte ich gern weitergeben. Was hat so das Thema finanzielle Unabhängigkeit vielleicht auch da anders geformt?
Ich glaube, das ist erstmal der Effekt, dass nach der ersten Wohnung, und das beschreibe ich auch meinen Kunden und Kundinnen jetzt immer wieder, weil ich finde, das ist ganz oft der Fall, hat man so einen gewissen Blutgeleckt-Effekt. Also wenn man die erste Wohnung gekauft hat, wenn man einmal dieses Spiel durch hat, beim Notar war, verstanden hat, worauf es ankommt, die erste Miete reinkommt, dann will man weitermachen. So war das bei mir auch. Und dann wächst man mit seinen Aufgaben, man wird mutiger, man macht weiter, man vernetzt sich mehr. Ich habe mich in dem Fall sehr viel vernetzt. Und dann kam das so. Das war für mich der nächste Schritt. Ich dachte mir, okay, was gibt es denn auf dem Markt? Wie habe ich mich weitergebildet? Was hat mich da gestört? Was hat mir gefehlt? Ich habe wenig Ansprache für Frauen gesehen. Ich habe wenig auch dieses, ich sage jetzt mal, an die Hand nehmen gesehen. Also was es häufig gibt, auch heute, aber auch damals, als ich im Prinzip in die Konzeption gegangen bin, 23, nur Online-Kurse. Also reine Online-Kurse, wo man im Selbstlernformat, was natürlich auch hilfreich sein kann, gute Inhalte mitbekommen kann und dann in großen Gruppen vielleicht einmal im Monat zusammenkommt. Und das war mir zu anonym. Ich wollte irgendwie was anbieten, was wirklich Mentoring ist. Also was wirklich kleine Gruppen, feste Gruppen an die Hand nimmt und monatelang begleitet mit regelmäßigen Terminen, wöchentlich live sein zusammen, 5, 6 Leute. Also wirklich ein bisschen mehr diesen Gedanken vom Mentoring wieder zurückbringen. Das hatte ich so als Marktlücke für mich gesehen. Und dann habe ich das im Prinzip zusammengenommen. Okay, ich bin gut vernetzt. Ich weiß mittlerweile relativ viel. Und ich habe mir auch gedacht, das ist vielleicht auch interessant, jetzt auch für deinen Podcast, insbesondere für Female Leadership. Ich habe nicht gedacht, oh Gott, ich habe ja noch keine 100 Einheiten. Kann ich das denn überhaupt? Ich habe genau das Gegenteil gedacht. Ich bin eigentlich noch näher an Anfängerinnen dran. Ich bin ja noch viel näher dran an denen, die noch gar keine Immobilie haben, als an denen, die 100, 200 oder noch mehr Einheiten haben. Und das kann ja eine totale Stärke sein, weil ich diese ganzen Hürden am Anfang, die man hat, die ich ja auch hatte, weil ich die einfach noch sehen und nachvollziehen kann und da vielleicht Leuten auch leichter drüber helfen kann. Ja, das war so ein bisschen der...
Und da kommt vielleicht auch noch ein bisschen, also aus meiner Brille jetzt die Psychologin mit dem People, ne? Weil du sagst Mentoring, du wolltest ein bisschen mehr Nähe, jetzt nicht so diesen Kurs, also ohne Frage gibt es tolle Kurse und gleichermaßen ist es auch immer gut für jeden, also jeder hat einen unterschiedlichen Bedarf, wie er lernen möchte und auch begleitet werden möchte. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, so diese Hürden, die du hattest, die auch andere erleben. Magst du uns mal so ein paar Beispiele nennen? Was sind so Hürden, die einfach wichtig sind, wenn man die kennt, dass man damit besser umgehen kann?
Also ich glaube, das Erste ist wirklich die finanzielle Sache. Also mir war überhaupt nicht bewusst, mit wie wenig Geld es dann doch funktioniert. Natürlich sollte man Geld auf dem Konto haben, aber es kommt natürlich auf den Standort an, wo man jetzt die erste Mobil kaufen möchte. Aber als grobe Richtlinie kann man sich sagen, wenn man 10.000 bis 15.000 Euro liquide zur Verfügung hat, ist das auf jeden Fall ein sehr guter Start, um zu sagen, ich kaufe mir jetzt die erste Wohnung. Weil das sind im Prinzip 10%, sollte man immer kalkulieren vom Kaufpreis für die Nebenkosten. Und wenn man jetzt von einer klassischen 100% Finanzierung ausgeht, also wo der komplette Kaufpreis über die Bank finanziert wird, was ich auch empfehlen würde bei vermietetem Wohnraum, dann sind das eben 10.000 bis 15.000. Dann kann man also für 100.000 bis 150.000 eine Wohnung kaufen, was absolut machbar ist. Also die meisten Wohnungen, die ich gekauft habe, sind tatsächlich auch unter 100.000. Ich habe größtenteils in Leipzig gekauft, was ja jetzt auch eine gute B-Stadt ist und auch da in guten Lagen. Also man muss auch nicht in die unsichersten Ecken gehen, was man vielleicht manchmal denkt. Nein, es gibt einfach überall in Deutschland, das merke ich auch bei meinen Kundinnen und Kunden, ich habe wirklich von Starnberger See nach Kiel, also in jedem Bundesland, in jeder Region hatte ich schon Kunden außer aus dem Saarland. Es gibt überall, man muss halt genau reingehen, man muss genau reinschauen und dann findet man überall seine Nischen, wo, da ist wieder die Waage, sowohl Sicherheit da ist, also die langfristige Perspektive. Wir wollen ja auch, dass da in 20, 30, 40 Jahren auch noch Leute leben wollen. Also das finde ich mal ganz wichtig, dass man auch auf die langfristige Perspektive guckt, aber eben auch eine Renditeperspektive, dass man schauen kann, okay, da sind auch durchaus noch Kaufpreise, zu denen man sich das leisten kann, einzukaufen. Und vielleicht auch dazu, das war auch so ein Hemmnis bei mir am Anfang, man kauft ja in der Regel nicht die Preise, die da im Exposé stehen. Also man verhandelt die Preise ja auch. Das ist vielleicht auch noch so ein wichtiger Punkt.
Ja, das kann ja auch am Anfang gerade abschrecken. Also gerade dieses, oh Gott, ne, jetzt soll ich so viel investieren, gerade so, da sind ja auch teilweise noch so alte Mythen, oh, auf gar keinen Fall eine Finanzierung aufnehmen. Ja, teilweise machen wir es völlig selbstverständlich für irgendwelche Eigentumswohnungen oder auch Häuser. Und wenn es dann darum geht, Kapitalanlagen zu machen, da ist doch, erlebe ich zumindest auch im Umfeld oft eine größere Scheu, wobei es da, so wie du sagst, ja, an vielen Stellen sogar viel lukrativer ist. Und vor allen Dingen, ich in vielen Jahren, das sagt ja auch das Wort lukrativ, tatsächlich mehr davon habe, ja, wenn ich mir das vor allen Dingen auf der finanziellen Seite angucke. Wenn du auch so ein bisschen reflektierst, die Frauen, die du bisher begleitet hast, also jetzt hast du gesagt, so man fängt an, Blut zu lecken, wenn man so die erste gemacht hat, die ersten Hürden und so weiter. Was macht das auch, also vielleicht auch aus psychologischer Sicht, was macht das mit dem Selbstbild oder auch dem Selbstvertrauen?
Das ist sehr, sehr spannend, dass du es ansprichst. Und ich habe da immer gleich eine Erinnerung an ja so ein paar Einzelfälle, die, also wir machen am Ende des Mentorings immer ja so eine Reflexion. Ich will natürlich auch wissen, wie fühlen Sie sich jetzt, wo stehen Sie jetzt, weil ich auch genau das interessant finde, was man so für sich selbst mitnimmt. Und natürlich möchte ich auch wissen, wie ich mich verbessern kann. Und da gab es tatsächlich einige, die gesagt haben, also das ist hier so viel mehr als Immobilien. Ich hatte beispielsweise eine Ärztin, die auch schon ein bisschen älter war als ich auf jeden Fall. Und sie meinte, sie hat hier so viel für sich mitgenommen, was auch Verhandlungen betrifft. Also sie meinte, sie spricht jetzt viel, da ging es irgendwie darum, neue Büroräume für sie, eine neue Praxis zu organisieren. Sie meinte, sie ist jetzt hier in den Verhandlungen einfach so viel selbstbewusster, weil sie über so viele kleine Hürden auch gegangen ist. Das erste Mal bei der Maklerin anrufen oder beim Makler, das erste Mal zur Bank gehen. Ja, das sind ja Sachen, wenn man noch nie bei der Bank war oder vielleicht maximal fürs Eigenheim, was immer noch mal ein anderer Case ist, vielleicht dann auch mit Partner, was sowieso noch mal was anderes ist, wenn man dann als Frau überhaupt wahrgenommen wird. Leider, das ist einfach, das sind so viele kleine Hürden, die man gemeinsam nimmt, dass mich, also da hatte ich echt auch ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich sagen, weil mich das so gefreut hat, zu wissen, eine Frau, die wesentlich gestandener schon im Leben ist als ich und die Ärztin ist, die ja jetzt auch nicht gerade anfängt, irgendwie nach der Ausbildung in der ersten Arbeitswoche ist, dass sie sagt, sie hat hier so viel mitgenommen für sich selbst, dass sie mutiger ist, dass sie besser verhandeln kann. Also das sind so die Sachen, wo ich merke, es ist nicht nur Immobilien, sondern es ist ganz viel auch, dass man selber ja wirklich selbstbewusster wird und sich mehr traut zu verhandeln. Und das merke ich auch bei mir, ja.
Ja, das Stichwort Verhandeln, ne? Also nicht auch immer nur quasi das gegeben nehmen, was da ist und damit auch zu merken, was ich eigentlich für eine Selbstwirksamkeit auch habe, wenn ich mich traue, solche Schritte auch zu gehen. Ja, super, super wertvoll. Ich finde es immer so gut zu gucken, weil damit wir es einfach auch nicht solo betrachten, sondern so vieles hat einfach Abstrahleffekte auch auf andere Lebensbereiche, was uns damit natürlich auch wieder mutiger macht für andere Entscheidungen am Ende des Tages. Und du hast jetzt gesagt, so ein bisschen ja zur Bank gehen. Jetzt lass uns mal vielleicht mal so grob, ja? Also ich meine, wir haben mit Sicherheit, dein Mentoring wird viel, viel mehr Wissen liefern, aber lass uns mal so ein bisschen vielleicht kurz mal einsteigen im Rahmen des Podcasts. Was sind so denn die ersten Schritte? Also ich sehe da irgendwie eine Anzeige, gucke ich dann schon oder sollte ich mir vorher erstmal eine Lage definieren? Was sind so die ersten vielleicht 4, 5 Schritte?
Ja, also ich würde empfehlen, erstmal tatsächlich mir über den Standort Gedanken zu machen. Da ist nämlich auch ein ganz, ganz riesiger Mythos, der mir immer wieder über den Weg läuft, dass die Leute meistens da anfangen wollen, wo sie sich schon auskennen, sprich wo sie wohnen. Und das ist in vielen Fällen einfach zu teuer. Und dann wundern sie sich, dass sie nichts finden, was sich rechnet. Und dann, deswegen mache ich zum Beispiel Mentoring auch fast einen Monat nur Standortanalyse, weil wichtig ist, dass man sich erstmal überlegt, genau was ich gerade schon meinte, wo haben wir eine langfristige Perspektive, also wo ist eine gute Arbeitsmarktsituation, wo ist sonst auch eine gute Lebenssituation. Gut sind immer Städte mit Universitäten beispielsweise, da kommen junge Leute nach, da ist eine gewisse Fluktuation. Und auf der anderen Seite aber auch, wo sind gute Preise? Also wo ist es noch nicht allzu teuer? Und da ein gewissen, ja, eher mit der Brille, ich sage immer mit der Investorenbrille reinzugehen, nicht mit der Eigennutzbrille. Und sich dann erstmal für einen guten Standort entscheiden oder mehrere kleine Standorte. Dann würde ich mich versuchen, am Standort wirklich ja zunehmend auszukennen, also hinfahren, gerne auch schon mal Besichtigungen wahrnehmen, einfach auch um vor Ort zu sein, vor Ort die Mikrolage besser einschätzen zu können. Und parallel kann man schon mal anfangen, denn das wird auch oft ein bisschen zu stiefmütterlich behandelt, seine Finanzen zu ordnen. Also tatsächlich Bonitätsunterlagen zusammensuchen, die letzten Gehaltsnachweise, Einkommenssteuerbescheide, alles was so ist, wenn man geschieden ist, dann wollen die auch oftmals sehen, was gibt es Unterhaltszahlungen, solche Sachen, Ehevertrag, wie ist das geregelt? Also das kann echt ins Detail gehen, je komplexer der Fall ist und da wirklich gut aufgestellt sein und auch seine Haushaltsrechnung machen. Also wirklich mal schauen, du musst im Prinzip für dich wissen, was kommt bei mir im Monat rein, was geht raus, was bleibt monatlich übrig. Und dieser Überschuss, wenn du den der Bank transparent zeigen kannst, ist das schon mal ein fettes Plus und eben auch deine Unterlagen aufbereitest. Und dann empfehle ich, gar nicht unbedingt auf gut Glück zur Bank zu gehen, sondern lieber mit dieser Standortkenntnis, die wir uns schon angeeignet haben, mit einem Objekt, wo ich mir denke, das könnte passen, da sehe ich Potenzial, das einfach mal direkt zu nehmen, zur Bank zu gehen und sagen, das möchte ich gerne finanzieren. Das ist viel, viel leichter, mit einem sozusagen Beispielobjekt zur Bank zu gehen, da ja eine offene Tür einzureißen, als wenn ich einfach nur wissen will, ja, wie bin ich denn finanzierbar? Da machen sich viele immer Gedanken, ja, wie bin ich finanzierbar? Da gibt's so eine einfache Daumenregel, an der man sich so ein bisschen orientieren kann, das 10-fache deines Jahresnettogehaltes plus, minus 10-20%, je nach Bank. Ja, da weiß man ungefähr, wo man steht. Da muss man jetzt nicht für zur Bank. Ich würde wirklich empfehlen, lieber mit einem Plan zur Bank, mit gut geordneten Finanzen, mit einem konkreten Objekt, wo man auch weiß, warum man das haben möchte, wie sich das rentieren kann. Und ja, das sind so die ersten Schritte. Da hat man natürlich schon unglaublich viel auf den Weg umgesetzt. Aber ja, so die Reihenfolge ungefähr.
Und würdest du sagen, man geht einfach zur Hausbank, bei der man sowieso ist? Also, oder weil manchmal gibt es natürlich jetzt inzwischen auch viele Digitalbanken, die haben jetzt nicht mehr so diese klassischen Filialen, wo ich reinlaufe und dann mit dem Herrn Müller spreche?
Ja, guter Punkt. Ich würde tatsächlich zu der Bank gehen, wo das Objekt ist. Also nicht unbedingt zur Hausbank, sondern wenn du jetzt beispielsweise in Erfurt investieren möchtest, dann gehst du zur Bank in Erfurt. Beispielsweise zur Volksbank oder zur Sparkasse. Man kann natürlich auch, wenn es jetzt wirklich darum geht, ich will aber loslegen und ich habe wirklich eine Hürde, zur Bank zu gehen, dann kann man natürlich auch sagen, hey, ich gehe zum Finanzierungsvermittler. Der hat dann große Bankenlandschaft angeschaltet. Ja, die ganzen Online-Banken, ING und Co. sind damit dran. Und der nimmt einen dann so ein bisschen mehr in die Hand. Wenn man sich das vielleicht noch nicht ganz zutraut, kann das durchaus auch ein Weg sein, die erste Immobilie dann über einen Vermittler zu finanzieren. Da bekommt man auch eine ganz gute Übersicht, wo welche Konditionen gerade zu erwarten sind hinsichtlich Zins und Tilgung. Genau, das ist vielleicht auch nicht verkehrt.
Und wenn man jetzt so, ich denke jetzt so an manche aus, gerade so mit denen ich arbeite, die dann oft auch schon eine Eigentumswohnung haben, wo sie in einer Partnerschaft oder einer Familie leben, die dann auch finanziert wird, und dann ist doch bestimmt die, also ich will jetzt gar nicht im Mund legen, aber die Empfehlung ist es eher alleine zu kaufen oder eher in der Partnerschaft zu kaufen?
Alleine.
Okay, ja, das ist, ja. Ich glaube, das müssen wir nochmal unterstreichen einfach, dass man sich selber immer wieder aufstellt, ne?
Ja, absolut, genau. Also es gibt verschiedene Gründe dafür. Zum einen kann man natürlich sagen, dass wo du zu 100% im Grundbuch stehst, das ist dann auch deine Immobilie. Wenn ihr da wieder 50-50 drin steht, dann was passiert im Fall von Trennung, Scheidung etc. pp.? Wie geht ihr damit um? Muss es dann verkauft werden? Übernimmt es einer? Also es gibt ganz lebenswirkliche Problematiken, die damit zusammenhängen. Und es gibt eben auch steuerliche Themen, die einfach nicht optimal sind, wenn jetzt beide zu gleichen Teilen als Privatperson im Grundbuch stehen. Ja, deswegen macht das meistens abwechselnd mehr Sinn. Wenn man dann eben beispielsweise sagen könnte, alle 10 Jahre wird die Immobilie zwischen den Ehepartnern hin und her verkauft, sogenannte Ehegattenschaukel, es hat einfach steuerliche Vorteile, weil man dann die Abschreibung, die man ja immer gegenrechnen kann steuerlich, gegen die Mieteinnahmen, wieder von vorne beginnt. Also durch jeden Verkauf, auch wenn es in der geraden Linie ist, auch wenn zum Beispiel Ehepartner ist, kann man die Abschreibung wieder von vorne beginnen, was einfach steuerlich hilft, weil wir dann steuerlich eher im Verlustbereich sind oder sogar im Verlustbereich und demzufolge steuerlich was wieder bekommen und nicht Steuern darauf zahlen müssen. Ja.
Also, gibt viele Gründe.
Es gibt viele
zum
Gründe,
einen,
genau.
Unabhängigkeit, aber auch vielleicht perspektivisch nochmal Steuervorteile dabei zu nutzen. So, so wichtig. Jetzt sind ja vielleicht manche so ein bisschen, du hast jetzt auch schon gesagt, so, ich gucke erstmal eigentlich was Kleines zu suchen. Ne? Das heißt, auch da vielleicht die Empfehlung eher zu gucken, dass ich möglichst nichts, was einen Sanierungsbedarf hat, großen, sondern es ist mir wahrscheinlich so als erste, damit die Hürde am Anfang so niedrig wie möglich ist, wahrscheinlich erstmal ein relativ fitte oder okayes Objekt
Das ist eine gute Frage, die du da aufmachst. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen anders beantworten. Ich würde sagen, versuch nach einem Objekt zu finden, was Probleme hat, die du lösen kannst. Wenn jetzt natürlich jemand ist, der handwerklich begabt ist oder der aus familiären Gründen oder aus anderen Gründen ein gutes Handwerkernetzwerk hat, dann würde ich sagen, spiel doch die Karte aus. Also man muss wirklich schauen, wo sind die eigenen Bottlenecks. Bei den meisten meiner Kundinnen auch ist es Zeit, machen wir uns nichts vor. Also wir sitzen hier im Female Leadership Podcast, die wenigsten haben Zeit en masse. Deswegen ist natürlich dieses Zeitthema ganz, ganz wichtig. Aber wenn man natürlich Ressourcen hat, wenn man Zugänge hat, wenn man Netzwerk hat, dann kann es natürlich auch total reizvoll sein, auch problembehaftete Objekte zu nehmen. Also da würde ich eher ein bisschen individuell schauen. Generell würde ich aber tatsächlich empfehlen, kleinere Objekte erstmal sich anzuschauen, 1,5 Zweizimmerwohnungen, aus dem einfachen Grund, weil der klassische Eigennutzer, die klassische Familie, die guckt nicht nach Zweizimmerwohnungen. Das heißt, der Markt ist einfach kleiner, man hat nicht so viel Wettbewerb. Und das ist schon mal ein riesiger Vorteil. Nächster Vorteil ist natürlich, dass die Summe, also die Kapitalsumme, die man dann aufnimmt, auch erstmal geringer ist. Man kann leichter einsteigen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ich würde jetzt nicht empfehlen, gleich mit einem Mehrfamilienhaus loszulegen, sondern erstmal mit einer kleinen Wohnung.
Aber wenn man dann Blut geleckt hat, dann geht's los quasi.
genau,
da fällt mir eine, oder das sehe ich immer wieder so auch am Markt, vielleicht kannst du da auch was zu beantworten, dass manche anfangen dann irgendwann eine Holding, entweder als GmbH oder sonstiges zu gründen. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, hier Sophie, das hat mich total gekickt, ich will da sowieso anfangen und ich kann mir auch total gut vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal 10 Immobilien habe oder vielleicht sogar noch mehr, ja. Mhm. Was sagst du, soll ich erstmal lieber als Privatperson kaufen oder macht es tatsächlich Sinn zu überlegen, in einer, was auch immer, für eine Gesellschaftsform direkt zu starten?
Ja, auch eine ganz wichtige Frage. Da gibt es Leute, die würden das vielleicht anders beantworten, aber ich würde immer sagen, fangt als Privatperson an. Mhm. Weil das aller Wichtigste ist einfach mal anfangen, einfach mal machen. Und das ist das erfahrungsgemäß, wo die meisten Menschen eigentlich stoppen. Sich wirklich mal zu einem Thema committen und damit umsetzen und loslaufen. Und wenn man dann 1, 2, 3 Wohnungen gekauft hat und sagt, Mensch, ich habe das Spiel verstanden und ich habe wirklich immer noch Lust und mir macht es Spaß und ich kann mir das weiter vorstellen, dann kann man immer noch überlegen, ob man sich eine GmbH aufbaut oder eine andere Struktur. Aber ich würde es immer erstmal privat empfehlen. Hat verschiedene Vorteile, auch wieder steuerlicher Natur, wenn man jetzt anfänglich zum Beispiel auf die Wohnung monatlich was draufzahlt. Also wenn beispielsweise die Kaltmiete nicht ausreicht, um alle Kosten zu decken, dann habe ich da auch wieder steuerlichen Vorteil, weil ich habe das privat gekauft und dadurch wird es über die Einkommensteuer versteuert. Sprich, es reduziert mein zu versteuerndes Einkommen. Vorteil. Dann habe ich den Vorteil, ich kann nach 10 Jahren das Objekt steuerfrei veräußern. Riesenvorteil. Das heißt, ich habe 10 Jahre Zeit, das Objekt zu entwickeln, vielleicht den Cashflow zu optimieren, die Wertsteigerung zu optimieren, vielleicht auch am Gebäude was zu sanieren. Klar, da braucht man dann das Einverständnis der ganzen Wohnungseigentümergemeinschaft, aber auch da kann man mal proaktiv sein. Da bin ich auch immer so, geht doch mal positiv rein. Also seid doch die, die auch die Ideen damit reinbringen, so wie ihr es vielleicht im Beruf auch macht. Und dann kann man da auch Positives bewirken. Und dann hast du immer noch die Flexibilität zu entscheiden, will ich das nach 10 Jahren steuerfrei nach extern verkaufen? Also ja, tatsächlich Verkauf an Dritte. Und dann habe ich natürlich schon mal ein großes Plus, was ich durch die Wertsteigerung erzielt habe, was ich wieder durch andere Objekte oder in andere Assetklassen oder wie auch immer einsetzen kann, wieder reinvestieren kann. Oder ich sage dann, dieses hübsch entwickelte Objekt, das könnte ich jetzt in eine zu gründende GmbH führen. Das lohnt sich dann auch viel mehr für den GmbH, weil dann wirft das Objekt Gewinne ab und die wiederum Gewinne werden in der GmbH günstiger besteuert als im Privateigentum. Also macht es sowieso viel mehr Sinn. Weil was ich sehr oft schon gesehen habe, übrigens auch eher bei Männern, die bauen sich dann erstmal ein schönes Konstrukt auf. Da ist schon alles steuerlich bis zum Ende durch. Da sind schon die Enkelkinder berücksichtigt in diesem Konstrukt und haben noch nicht mal eine Wohnung gekauft. Und das kostet ja auch, ne? Also Strukturkosten von der GmbH im günstigsten Fall 2.000 bis 3.000 Euro im Jahr. Die muss man ja auch schon mal haben. Also, ne, das ist ja ein Investment. Und da würde ich immer sagen, lieber klein anfangen, einfach erstmal reinkommen, eine kleine Wohnung, guter Standort, sich nicht überfrachten, aber gerne auch in der individuellen Lösung schauen, was kann ich denn leisten, welche Probleme kann ich lösen? Und da kann man immer noch schauen, wie man weiter wachsen möchte.
Ja, Anfang ist das Stichwort. Wenn du hast es auch gerade schon angesprochen, ne? Gerade so viele Führungskräfte, ob weiblich, ob nicht weiblich, sind einfach natürlich Workload, das sagen die Statistiken, das ist, glaube ich, over the moon, wie auch immer. Ja. Und gleichermaßen gilt es natürlich trotzdem, private Themen voranzubringen. Was sind so aus deiner Erfahrung vielleicht so die Zeitaufwände, die vielleicht in den ersten 3 Monaten, so Standortbestimmung, was auch immer da jetzt erstmal in die ganzen Schritte reingehört, was sollte ich mir realistisch bereitstellen und um wirklich auch voranzukommen und wirklich anzufangen?
Das ist sehr gut, dass du das fragst. Das hätte ich sonst nämlich auch noch von alleine gesagt, weil ich den Punkt so wichtig finde. Ich empfehle immer, sich tatsächlich mal, das ist ja auch gut möglich, ein Jahr. Ein Jahr, das ist so ein überschaubarer Horizont, aber das ist jetzt nicht nur eine Woche. Also ich empfehle wirklich, wenn man sagt, mich interessiert diese Asset-Klasse. Ich bin ja selber auch mit ETFs, mit Aktien gestartet. Also ich sehe Immobilien auch gerne als eine Diversifikation, zu sagen, Mensch, ich will noch mal was anderes haben, in einer anderen Asset-Klasse aktiv sein. Und man muss einfach dazu sagen, alle, die was anderes behaupten, würde ich einfach sagen, sie lügen. Immobilien sind insbesondere am Anfang ein aktives Investment. Es ist aktiv. Wir haben es jetzt schon gesehen, Standortanalyse, besichtigen, das macht man nicht mal so nebenbei. Deswegen empfehle ich immer, und das mache ich auch mit meinen Kundinnen immer direkt im Check-in, wir nehmen uns jetzt mal hier diese 4 Monate gemeinsam und wir machen aber einen Plan, wo wollt ihr in einem halben Jahr stehen, wo wollt ihr in einem Jahr stehen. Das sind die kurzfristigen Ziele. Und das ist ganz, ganz wichtig, sich gedanklich mal darauf einzulassen. Kann man jetzt wunderbar machen. Jetzt fängt bald leider wieder ein neues Jahr an. Das Jahr ist fast um, zu sagen, Mensch, 2026, das wird jetzt mal mein Jahr zum Thema Immobilien. Und das dann wirklich auch mal priorisieren. Also ich habe es damals auch so, vor 4 Jahren habe ich es auch so gemacht, als ich angefangen habe, war ich Vollzeit angestellt. Ich habe Urlaubstage genommen, um eben zu Besichtigungen zu gehen. Oder ein Urlaub war angesetzt mit Freundinnen, so ein Sporturlaub im Herbst, was man sich so noch gegönnt hat, bevor die Kinder waren und alle schon gut verdient haben. Habe ich gesagt, tut mir leid, kann ich nicht wahrnehmen. Ich bin beim Notar und ich möchte eben auch noch mal ein paar Sachen besichtigen. Das heißt, es ist wie mit allen anderen Dingen im Leben, du musst es zu deiner Prio machen. Und da empfehle ich halt ein Jahr wirklich sich anzusetzen. Dann kann man in dem einen Jahr schon sehr viel erwirken. Also meistens auch schon in einem halben, aber ein Jahr ist besser zu nehmen, wenn man wirklich bei Null startet, ja.
Ja, das finde ich auch, gerade ist es ja auch nicht mehr weit weg bis 2026, ja. Und sich dann vielleicht, also was ich zum Beispiel immer mache, ich mache immer so ein Jahresmotto für bestimmte Themen. Und dann heißt es durchschnittlich, es haut nicht immer jeden Tag hin, aber dass ich so durchschnittlich 15 bis 30 Minuten mich damit beschäftige. Mal ist ein bisschen mehr, mal ist ein bisschen weniger und manchmal vergesse ich es auch, ja. Also so ganz streng bin ich da auch nicht. Aber da merkt man schon auch gerade was, wenn man so immer wieder dranbleibt, wie so sich Zusammenhänge erschließen, ja, wo man, wenn man sich dann natürlich noch den richtigen Support holt, wie viel schneller und auch vor allen Dingen einfacher es ist und wie man merkt, das ist ja alles gar nicht so kompliziert und man kann damit doch einfach so Themen, ne, dieses Selbstvertrauen, diese Selbstwirksamkeit dabei zu lernen, das geht in der Regel ja doch auch sehr, sehr schnell bei allen Themen, wo wir am Anfang dachten, ist kompliziert, geht es dann doch immer wieder einfach. Sehe ich immer bei meinen Kindern, ja, die jetzt irgendwelche, da komme ich ehrlicherweise nicht klar, irgendwelche komplizierten Mathe-Rechnungen haben. Und eine Woche später können sie das, ja. Also ich meine, da dürfen wir auch Vorbild sein und uns einfach mutig immer wieder auch neuen Themen begeben, ja. Auch wenn es nicht zum beruflichen Profil gehört, ja. Jetzt gibt es natürlich auch sowas wie, sag ich mal, Förderung oder ich meine, die KfW heißt sie, die Bank, ne? Da gibt es immer so ein paar Sachen. Sollte ich mich damit überfrachten oder sagst du erstmal, ey, setz dich damit am Anfang nicht so viel auseinander, sondern mach erstmal Fokus auf eine Immobilie und dann wächst du nach und nach damit.
Ja, würde ich eher so sehen. Das Ding ist, also ich würde generell eher empfehlen, in den Bestand zu gehen als in den Neubau. Also auch um dieses Thema vielleicht nochmal aufzumachen. Ja, Neubau hat schöne Abschreibungsmöglichkeiten, also wieder steuerliches Thema, aber es rentiert sich oft doch nicht. Was sehr, sehr schade ist, also mir tun die Projektentwickler auch immer ein bisschen leid, aber Neubau ist einfach so teuer geworden, dass da den Leuten auch ein bisschen die Hände gebunden sind, das ja unter einem gewissen Quadratmeterpreis weitergeben zu können, also veräußern zu können, dass es für uns, wenn man jetzt wirklich sagt, man hat eine gewisse Renditeerwartung, man hat eine gewisse Cashflow-Erwartung auch, sich nicht wirklich rentiert. Ausnahme wäre wieder, also ich bin immer kein Freund von, mach es auf keinen Fall, mach es nie. Ausnahme wäre, wenn man sagt, ich bin sehr risikoavers, ich möchte wirklich nur streuen, ich habe vielleicht auch schon gutes Vermögen und ich will überhaupt keinen Stress damit haben. Und ob ich da im Monat jetzt was zuzahle oder nicht, kann ich alles locker abliefern. Dann kann man natürlich auch in Neubau gehen, dann hat man die hohen Energieeffizienzklassen, das ist eine krasse Wertsteigerung, das ist was, was Banken auch immer mehr auf dem Schirm haben. Aber ich würde anfangen erstmal mit einer kleinen Wohnung im Bestand und mich damit auch nicht überfrachten, weil, wieder das Thema Wohnungseigentümergemeinschaft, wir haben ja nicht das ganze Haus in der Hand. Wir kaufen ja mal ein Stück vom Gemeinschaftseigentum, ein Stück vom Mehrfamilienhaus, wenn wir uns jetzt eine Wohnung kaufen im Mehrfamilienhaus. Und das kann man natürlich nicht von heute auf morgen das Ruder umreißen. Auch wenn ich, wie gesagt, immer dafür plädiere, es zu versuchen und dann nicht die ganze Energiewende zu verschlafen. Aber klar, darauf würde ich nicht bauen, darauf würde ich nicht setzen. Das ist was man sich dann lieber nachgeordnet noch mal ein bisschen näher. Aber es ist auch relativ komplex. Das muss ich wirklich sagen. Das ist nicht so ohne. Es gibt viele, viele Fördermöglichkeiten. Manchmal macht es aber auch zum Beispiel Sinn, Maßnahmen gar nicht direkt fördern zu lassen, weil es sich für dich dann gar nicht rechnet. Also es ist, da muss man ganz schön unter die Lupe schauen, wie sich was rechnet und das am besten auch mit einem Experten begleiten lassen. Ja.
Steht denn wahrscheinlich im Kleingedruckten Mieterhöhung nicht möglich oder keine Ahnung was. Ja, was
genau, heißt, da gibt es also verschiedene Sachen. Ist, ne? Ja. Genau, ja. Genau. Ja,
ja. Und jetzt hast du gerade schon angesprochen, ja, ich kaufe ja quasi ein kleines Stück in der Regel von einem Mehrfamilienhaus. Ja. Und was viele, glaube ich, immer, oder ist so meine Mutmaßung, du kennst dich da besser aus, was viele, glaube ich, auch so ein bisschen als Hürde sehen, oh Gott, da muss ich mich ja um alles kümmern. Ich muss die Mietverträge machen. Oh Gott, was ist, wenn da so ein Mietnomade reinkommt? Ich glaube, da habe ich mal irgendwie Statistiken gelesen, dass die wirklich so ganz minimal sind. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich
2-3% in Deutschland.
Ja, ja. Gut, nicht ganz null, aber nicht ist auf jeden Fall recht wenig. Gibt es da was, wo du sagst, sowas frage ich beispielsweise den Makler schon? Was ist das für eine Hausverwaltung, heißt es dann, glaube ich? Wer ist da alles dabei? Wie macht man das schon im Kaufprozess?
Ja, guter Punkt. Also ich bin großer Fan davon, mir immer auch die Mietpartei anzuschauen. Und ich bin der Meinung, dass die meisten Probleme, die man, ja, die so kursieren, die man auch im Internet mitbekommt, dass das oft von Leuten ist, wo die Mieter nicht genau geprüft wurden. Also wo man entweder ein Objekt gekauft hat, was schon vermietet ist und eher so, ja, mit einem Auge oder gar nicht richtig hingeschaut hat. Oder man hat auch bei der Neuvermietung nicht wirklich aufgepasst. Ich bin fest der Überzeugung, dass wenn man vernünftig daran geht, Unterlagen prüft, mit den Leuten spricht, dass man dann solche Probleme größtenteils selbst mitigieren kann. Was ich zum Beispiel immer mache, die meisten Objekte sind ja vermietet, ich versuche immer mit den Mietern ins Gespräch zu kommen. Also gar nicht dieses Wegducken und naja, wird schon irgendwie, sondern ich versuche immer auch auf einer persönlichen Ebene zu schauen, fühlen sie sich hier wohl, wie ist es im Haus, also auch um Informationen natürlich zu sammeln, ist es ruhig, ja, fühlen sie sich wohl, wie gesagt, wollen sie länger hier wohnen, seit wann wohnen sie denn hier, stört sie was, da kriegt man ganz viele Informationen, die total wertvoll sind, auch ja, um die Investmententscheidung treffen zu können, aber auch um den Mieter besser kennenzulernen oder die Mieter. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das andere ist natürlich Unterlagen prüfen. Also ich prüfe immer, gab es Mietzahlungsrückstände sowohl beim Hausgeld, also auch vom Vermieter aus, aber jetzt sind wir auf der Mieterseite, also von der Mietpartei aus. Und bei der Neuvermietung eben auch sich anschauen, ja, kann das Gehalt ausreichen, um die Miete zu decken? Also ist das vielleicht zu viel, was vom Gehalt dann auf die Miete, ja, für die Miete eingesetzt werden müsste? Da muss man auch, finde ich, selber ein bisschen Plausibilitätsprüfung machen und sich da vielleicht auch manchmal für die Mietpartei mitdenken, weil manche verlieben sich dann vielleicht ins Objekt. Und wenn ich aber denke, huh, das sind hier 50% deines Nettoeinkommens für Miete, das ist halt ein gewisses Risiko. Also da gibt's ganz viele Möglichkeiten, Unterlagen, Gespräche, die richtigen Fragen stellen, dass man das mit berücksichtigt, weil klar ist, Kauf bricht Miete nicht. Also wir übernehmen die Mietpartei immer, wenn wir ein Objekt kaufen. Und ich habe auch schon Deals nicht gemacht, weil ich mit der Mietpartei ein schlechtes Gefühl hatte. Und ich glaube wirklich, dass es oft zu stiefmütterlich im Ankauf behandelt wird. Und dann beschweren sich die Leute nach hinten raus, ja. Wo ich mir denke, lieber von Anfang an aufmerksam sein, die Hausaufgaben machen und dann im Zweifel auch einfach mal einen Deal nicht machen.
Ja, und ich glaube da auch wahrscheinlich auf sein Bauchgefühl, ja. So was auch immer es dann ist für denjenigen. Aber es sind ja oft so diese Momente, ich wusste es von Anfang an, dass es irgendwas ist faul, ja. Und dann spitzt es sich so ein bisschen zu. Ja, also so spannend. Wenn du sagst, so du hast jetzt, ne, du hast sowohl seit 4 Jahren bist du im Immobilienbereich richtig so von deiner Passion aus drinne. Was war so dein größter Aha-Moment, wenn du zurückblickst?
Größter Aha-Moment. Gute Frage.
Es lief halt einfach so nebenbei.
Vielleicht, ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Mhm. Vielleicht tatsächlich einfach, dass es geht. Mhm. Also ich schaue gerne, ich bin so ein kleiner Excel-Fan, ja, also meinen eigenen Bestand, da habe ich schöne bunte Excel-Tabellen für und ich schaue mir dann auch manchmal mal ganz gerne an, so, ja, jedes Vierteljahr nochmal ausführlich die Zahlen, schaue mir einen aktuellen Marktwert an, schaue mir nochmal an, wie war dann der Beleihungswert beim Objekt und dann freut man sich richtig, also so wie man auch ins Depot schauen kann und sehen kann, Mensch, Wertentwicklung seit Jahr XY, wie auch immer, was hat man beim ETF schon mitgenommen oder wenn man ausschüttende Aktien hat, wie auch immer, Und so ist es bei mir mit Immobilien. Ich sehe dann in meine Tabelle, sehe meine Objekte, sehe, wie die Miete reinkommt. Ich sehe, wie die Objekte im Wert steigen und denke mir, super, toll. Es geht einfach. Also ja, cool. Vielleicht wirklich einfach, dass es geht. Ja, cool. Dass man es machen kann und dass es eine coole Sache ist, ja.
Inspiriert gerade total. Richtig schön. Und gleichermaßen der Gegenpol. Gab es einen Fail, den du, wovor du heute Menschen warnst?
Ja, so kleinere Sachen. Also ich habe zum Beispiel, was ich, ja, wichtiger, also nicht besonders wichtig, aber kann man sich halt schon auch ein bisschen Geld sparen. Fehler, den ich gemacht habe, wenn man eine Wohnung kauft, muss man ja die Kaufnebenkosten zahlen, unter anderem die Grunderwerbsteuer. Und ich bin immer so ein sehr flissentlicher Mensch. Ich bekomme dann die Rechnungen und dann überweise ich direkt. Da mache ich jetzt nicht lange rum. Wenn jetzt was kommt von der Stadt oder vom Bezirk, ich prüfe immer vorher, ist diese Rechnung plausibel, weil man kann gewisse, also Mobiliar, wenn man im Kaufvertrag das extra ausweicht, zum Beispiel Küchen oder auch Jalousien oder Kamin oder wie auch immer, sowas kann man alles extra ausweisen, darauf wird keine Grunderwerbsteuer fällig. Und das hatte ich gemacht und die Grunderwerbsteuerstelle hat es ignoriert und hat mir den kompletten Betrag in Rechnung gestellt und ich habe es halt nicht geprüft. Also ich hätte sagen müssen, im Moment mal, hier war eine Küche ausgewiesen, darauf wird keine Grunderwerbsteuer fällig, also bitte nochmal neue Rechnung. Solche Kleinigkeiten, weil man sich natürlich denkt, also was heißt natürlich, vielleicht eher bei Frauen nochmal mehr so dieses Pflichtbewusstsein, ja jetzt kommt was von offizieller Stelle, natürlich überweist man das gleich.
Das wird da richtig sein, ne?
Genau, ja. Da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, da könnte jetzt irgendwas sein. Also solche Sachen vielleicht ein bisschen. Ja, und Mieterauswahl, das finde ich ist das A und O. Also wirklich schon schauen, dass man sich da auch nicht in die Tasche lügt, aber auch nicht zu ängstlich sein. Da muss man auch wieder, also da ist wieder die Waage, dass man auch nicht. Ganz oft habe ich das bei Kundinnen, dass sie gerade auch beim Thema Standortauswahl sehr risikoavers sind, wo ich mir denke, Mensch, aber überleg mal, das ist jetzt eine A-Lage, das ist ein Ballungsgebiet, da strömt alles rein, du musst jetzt vielleicht nicht im Zentrum gucken, du kannst auch in der Peripherie mal schauen. Klar, da muss man wieder darauf achten, dass sie gut eingebunden ist, gute ÖPNV-Verbindungen und so weiter und so fort, gute Infrastruktur, aber so. Das vielleicht so ein bisschen. Mit Mitte und Maß, aber immer auch ein bisschen mit Aufmerksamkeit dabei bleiben.
Ja, ich finde es schön, dass du diesen Frame gesetzt hast mit der Waage. Und die eine letzte Frage noch zum Thema Immobilien. Und die schließt es, glaube ich, ganz gut ab, bevor ich denn dir nochmal drei persönliche Fragen stelle. Mhm. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich mitgeben, wo du noch nicht über Immobilien nachgedacht hast? So.
Noch lange nicht über Immobilien nachgedacht habe. Meinst du ganz generell? Meinst du in Bezug auf Finanzen oder?
In Bezug auf Immobilien.
In Bezug auf Immobilien. Sei mutig und mach.
Machen.
Ja, also klar, jetzt im Nachhinein, aber es sagt auch fast jeder, der mal angefangen hat, in Immobilien zu investieren. Ich hätte schon viel früher machen können. Ich hätte schon viel eher machen können. Klar, aber also du hast mich ja auch eingangs gefragt, wie ich auf das Thema kam. Ich bin dann auch immer so mittlerweile im Alter, wo ich denke, sei auch mal ein bisschen genügsam und dankbar. Und ich bin froh, dass ich überhaupt drauf gekommen bin.
Ja.
Ja, das muss man halt auch wieder sehen. Ne? Ja. Das ist immer alles so, man kann sich im Nachhinein immer alles so zurechtbiegen. Aber letztendlich bin ich stolz drauf, dass ich das überhaupt für mich entdeckt habe, dass ich es angegangen bin, obwohl ich niemanden hatte im Freundesbekannten, Familienkreis, der damit irgendwas anfangen konnte. Aber ich glaube, das wäre, sei mutiger, hör auf deinen Bauch. Mach das, worauf du Bock hast. Das würde ich sagen. Das habe ich vielleicht ein bisschen zu spät gemacht im Leben.
Ja, und räum mal so ein bisschen bei gesellschaftlichen Mythen vielleicht auch auf, was das Thema angeht. Ja, so, so wertvoll. Also auch, dass du es nochmal wirklich als Erkenntnis jetzt stehen lässt, zu sagen, hey, du hast dir das aus so autodidaktisch beigebracht. Ja, also unfassbar wertvoll. Ich habe drei letzte Fragen an dich. Und zwar einerseits, was ist dein Lieblingsort zum Arbeiten? Ist es die Immobilie besichtigen oder was ist
das? Ich würde tatsächlich sagen, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich arbeite sehr gerne in Cafés. Also ich habe mein Office ist quasi bei mir zu Hause, mein Arbeitszimmer. Also ich habe ein extra Arbeitszimmer, aber ich arbeite gerne in Cafés. Da ist immer so ein bisschen was los. Ich bin nicht ganz alleine und ich kann mich da gut konzentrieren, wenn so ein Rauschen um mich drum ist. Ja, tatsächlich. Also ja. Ich würde sagen, Kaffee. Und da gibt es immer guten Kaffee.
Ja, sehr gut. Das unterstreiche ich auch. Ich finde auch immer diese Dynamik, weil man hat das Gefühl, man ist so in so einem, ja, in so einem Flow wie die anderen irgendwie dabei. Ne? Ich finde es auch sehr, sehr inspirierend. Das letzte richtig gute Buch, was du gelesen hast.
Man kann auch in die Höhe fallen, hatte ich gelesen von Meyerhoff. Das fand ich sehr cool. Das ist noch nicht allzu lange her. Ja, das kann ich sehr empfehlen. Ist eine schöne Verbindung. Also er ist ja Schauspieler und das ist so, ja doch, ist schon über sein Leben vielleicht teilweise auch ein bisschen fiktiv, aber im Wesentlichen beschreibt er die Beziehung zu seiner Mutter. Das finde ich sehr, sehr schön. Also ich finde generell diese Thematik Mutter, Sohn, Mutter, Tochter, Vater, Sohn, Vater, Tochter, so diese einzelnen Elternverbindungen, sage ich jetzt mal, sehr, sehr spannend und oft unterschätzt. Also finde ich, ist so ein bisschen, könnte man sagen, ist eine Hommage an seine Mutter, eine sehr coole Frau und finde ich auch sehr witzig, finde ich ein cooles Buch, kann man lesen, ja.
Cool, cool. Packen das hier in die Shownotes mit rein, auf jeden Fall, neben all deinen anderen Links und Informationen und eine Sache, die dich sofort entspannt. Ist es die Excel-Liste oder was ist es?
So weit reicht die Freundschaft dann doch nicht. Da würde ich dann doch sagen Sport. Ja, tatsächlich gehe ich auch gut in der Stunde. In der Mittagszeit mache ich das immer ganz gerne zwischendurch mal zum Sport. Mhm. Und danach bin ich immer entspannt. Ja.
Sehr cool. Ich finde das auch. Das räumt immer einmal auf und macht den Stress weniger. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Sophie. Ich hab mich sehr gefreut, ein bisschen was oder ein paar Insights von dir zu bekommen oder vor allen Dingen wir zu bekommen. Und die große, große Message, die möchte ich nochmal unterstreichen. Einerseits ja, loszulegen und anzufangen. Das hast du mehrmals betont, auch gerade aus deiner eigenen Reise. Und ich glaube, das gilt in so vielen Bereichen, aber gerade auch beim Thema Altersvorsorge, finanzielle Unabhängigkeit, sich finanziell besser aufstellen. Und auch gerade mit dem, was du nochmal betont hast, dass es einfach gar nicht so ein großes Polster braucht, sondern dass es vor allen Dingen, wenn wir eine einigermaßen gute Position haben und viele von uns, glaube ich, haben da bestimmt ein bisschen was sie zur Seite legen können, dann ist das schon relativ schnell machbar. Und ich finde, da dürfen wir alle so als Kick, als Motivation auch mitnehmen. Also großen, großen Dank an dich.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat echt Spaß gemacht, nochmal so ein bisschen auch aus einer mehr psychologischen Perspektive auf die Themen zu gucken. Ich danke dir sehr.
Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass auch du dabei warst. Wenn du was mitgenommen hast oder wenn du einen Tipp hast zum Thema Immobilien, pack das super gern bei Spotify beispielsweise in die Kommentare. Und wie du es gewohnt bist, findest du hier in den Shownotes natürlich auch alle möglichen Informationen zu Sophie, wie es zum Beispiel mit Mentoring weitergehen kann oder wo du einfach mehr über sie kennenlernen kannst und auch über das Thema Immobilien. Nutz das unbedingt, denn wir dürfen uns unterschiedlich breit aufstellen. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.